Ed, einige Verse. Die ersten 12 Verse aus Römer 11. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei fern, denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift in der Geschichte des Elias sagt? Wie er vor Gott auftritt gegen Israel. Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihnen die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig bleiben lassen 7000 Mann, welche den Baal das Knie nicht gebeugt haben. So ist auch nun in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Wahl der Gnade. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Aber die Auserwählten haben es erlangt, die übrigen aber sind verstockt worden, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei fern. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Heiden, wie viel mehr ihre Vollzahl? Wir neigen noch einmal das Haupt zum Gebet. Wir danken dir, Vater, dass du mit dieser Welt fertig wirst. Du wirst mit jedem Volk fertig. Danke, Herr, dass deine Absichten Heilsabsichten sind. Danke, Herr, dass ein jeder von uns wissen darf, dass er in deinen Plan eingeschlossen ist. Danke, Herr, dass du im Voraus unsere Geschichte kennst und es gut mit uns meinst. Danke, Herr, dass wir aus deinem Wort deinen Willen erfahren dürfen. Und danke, Herr, dass wir in unserer Zeit erleben dürfen deine Wege mit Israel. Wir danken dir, Herr, dass du uns diesen Gegenstandsunterricht gegeben hast, sodass wir von deinen Wegen erfahren dürfen an diesem Volk. Danke, Herr, dass du uns in deine Gemeinde gerufen hast. Und wir bitten dich, Herr, dass wir durch diese Betrachtung noch mehr erfahren, wie wir uns als Gemeinde zu verhalten haben, damit du mit deinen Zielen in der Gemeinde, in der Welt, in deinem Volk Israel zum Ziel kommen kannst. Hilf, Herr, jetzt zum rechten Reden und zum rechten Hören und zum rechten Gehorsam. Amen. Heute Morgen kommen wir in ein weiteres Kapitel des Römerbriefs. Kapitel 11 gehört zu den drei sehr schwierigen Kapiteln, die immer wieder Schriftausleger herausgefordert haben. Noch einmal der Zusammenhang dieser drei Kapitel. Paulus sagt, die Verkündigung des Evangeliums, er hat gezeigt in den ersten Kapiteln, was sein Evangelium ist. Er sagt nun in diesem Teil, die Verkündigung des Evangeliums wirft die Frage auf nach dem Verhältnis Gottes zu Israel und dem Verhältnis Israels zu Gott. Vor Christus war die Menschheit aufgeteilt in zwei große Teile. Israel war das erwählte Volk Gottes und alle anderen Menschen waren einfach die Heiden. Durch die Predigt von Jesus Christus teilen sich nun diese zwei Teile wiederum. Und ein Teil aus Israel wird zusammen mit einem Teil aus den Heiden zu einem neuen Volk Gottes. Man hat jetzt zwei Völker Gottes, ein altes Volk und ein neues Volk. War aber Israel nicht von Gott erwählt gewesen? Das ist die Frage, wenn Gott ein neues schafft. Ja, Israel war erwählt gewesen. Aber Paulus zeigt, dass auch wenn er erwählt hat, die Leute, die er erwählt, sich aufteilen können in solche, die er annimmt und in solche, die er nicht annimmt. Das ist eine Wahrheit, die wir heute immer noch zu lernen haben. Dass es nicht so selbstverständlich ist, dass man sich nicht so selbstverständlich berufen kann auf eine Tradition oder Geschichte. Er macht das deutlich in Kapitel 9. Er sagt, seht einmal Abraham. Ja, Abraham, das war der Vorfahre, das war der Erzvorfahre. Ja, aber sagt Paulus, Abraham hat doch zwei Söhne gehabt, zunächst einmal. Und nur einer von diesen war erwählt, obwohl der Vater erwählt war. Das hieß ja noch nicht, dass alle seine Söhne erwählt waren. Der erwählte Abraham teilt sich auch in zwei Völkergruppen. Oder, gehen wir gleich beim nächsten weiter, kann Paulus sagen. Isaak. Isaak ist doch erwählt, ja, aber nicht alle seine Kinder. Das heißt also noch nicht, wenn Isaak erwählt ist, dass alles, was von Isaak herkommt, auch erwählt ist. Esau nicht, Jakob wohl. Und wie geht es dann weiter bei Jakob? Paulus sagt, auch bei Jakob ist es nicht selbstverständlich so, dass alle, die von Israel, das heißt von Jakob herkommen, nun erwählt sind, weil Jakob erwählt ist. Israel teilt sich auf, sagt er. Und dann geht er durch die Heilige Schrift und zeigt das. Zeigt, dass man also Gottes Gnade verwirken kann, trotz der Vorsehung Gottes. Es ist also nicht so selbstverständlich mit der Erwählung, sagt Paulus. Der Inhalt der drei Kapitel lässt sich so zusammenfassen. Kapitel 9, das heißt, die Hauptbetonung, könnten wir sagen, Bezug auf Israel. Kapitel 9, Gott ist gerecht und bleibt gerecht in seinem Vorgehen mit Israel, auch wenn er mit dem Evangelium ein neues hervorbringt. Kapitel 10 betont Paulus, dass man nur durch den Glauben gerettet wird und wenn Israel als Volk ablehnt, dann ist es Israel, das die Entscheidung trifft. Dann ist es nicht an Gott, denn Israel ist es, das seine Gnade und seine Gabe, seine Angebote, Gottes Angebote ablehnt. Und zwar immer wieder. Und in Kapitel 11 wird jetzt die Frage aufgeworfen, wie geht es jetzt weiter? In einem gewissen Sinne kann man sagen, in Kapitel 9 liegt das Hauptgewicht auf die Vergangenheit. In Kapitel 2 wird es auf die Gegenwart gerichtet. Und in Kapitel 11 schaut man in die Zukunft hinein. Was das geschieht mit denen, die zum ersten Volk Gottes gehören, aber nicht zum zweiten Volk Gottes. Mit anderen Worten, mit dem Israel, für uns heute, das nicht zur Gemeinde gehört. Was geschieht mit diesem Israel, das erwählt ist, aber die Gnade in Jesus Christus ablehnt? Wir können das Thema von Kapitel 11 so formulieren. Der weitere Weg Gottes mit Israel, besonders aber mit dem Teil, der das Evangelium nicht angenommen hat. Und dann natürlich, was wir davon lernen sollten, von diesem weiteren Weg Gottes. Ein interessantes Kapitel. Wir steigen ein. Ich möchte diesen Weg Gottes mit Israel unter drei Gesichtspunkten besprechen. A, B und C. Anschließend in einem Teil D unsere Lektionen aufführen, die wir lernen können. Inzwischen wollen wir natürlich auch schon einiges anwenden. Zunächst Gesichtspunkt A. Was sagt Paulus hier? Ich werde jetzt nicht immer der Reihenfolge der Verse nach besprechen, sondern nach diesen Gesichtspunkten die Angaben in diesem Kapitel versuchen zu sammeln. Also erstens, Israel als solches ist nicht verstoßen. Das hält Paulus am Anfang fest. Wenn er am Schluss von Kapitel 10 gesagt hat, Gott streckt seine Hände aus nach Israel den ganzen Tag und niemand reagiert, das Volk lehnt ab, dann geht die Rede von der Barmherzigkeit Gottes weiter in Kapitel 11. Und Paulus sagt, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen, weil es den ganzen Tag nicht antwortet, den ganzen Gnadentag Gottes? Hat Gott jetzt sein Volk verstoßen? Das sei fern, dieser Gedanke kommt überhaupt nicht in Betracht. Es ist außer Frage, dass Gott sein Volk als Volk Israel verstoßen hätte, sodass alle Israeliten jetzt in Ungnade gefallen wären. Keineswegs, sagt Paulus. Und da gibt er zwei Gründe dafür an, weshalb Israel als Volk nicht verstoßen ist. Der erste Grund, oder ein Grund, den er angibt, nehmen wir jetzt Vers 2, den ersten Teil, wir kommen auf 1b zurück. 2, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er im Voraus gekannt hat. Dieses Wort im Voraus kennen ist interessant. Es erinnert uns an eine Ehe. Und tatsächlich ist ja das Verhältnis Gottes zu Israel mit einer Ehe verglichen worden. Das Verhältnis Gottes zum ersten Volk Gottes wird mit einer Ehe verglichen und das Verhältnis Gottes zum zweiten Volk Gottes wird mit einer Ehe verglichen in Epheser 5. Beide finden diesen Vergleich. Und nun gebraucht Paulus hier das Wort kennenlernen. Und so gebrauchen es auch wir. Wenn wir einander besser kennenlernen, dann kann einmal die Frage aufkommen zwischen Ehepaaren, ja, wo habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Nun, dort und dort und so ging das. Und dann einiges erzählt man, das andere erzählt man nicht. Wo hat Gott seine Ehefrau Israel kennengelernt? In der Ewigkeit? Bevor Israel überhaupt war? Wo hat er uns kennengelernt? Am selben Ort? Bevor wir überhaupt existierten? Und wenn Gott seine Ehepläne so weit im Voraus schmiedet, kann Paulus fragen, sollte er dann irgendwo in der Zeit hier unterwegs damit aufhören? Nein, das kommt nicht in Frage. Wenn Gott im Voraus Israel kennengelernt hat, das heißt, bevor Israel existierte, dann kommt Verstoßen nicht in Frage. Gott ist nicht ein Gott, der seine Frau verstößt. Das kommt vor unter Sünder, aber das kommt nicht vor bei Gott, dass er sein Volk, das er im Voraus erwählt hat, verstößt. Das ist der eine Grund. Und ein zweiter Grund, Paulus sagt, schaut einfach die Tatsachen an. Ich bin ein Jude. Ich bin nicht verstoßen worden. Ich bin angenommen worden. Und ich bin ein gutes Beispiel von anderen. Ich habe gegen Gott gekämpft. Und er hat mich bekämpft und überwunden und mich zu sich gezogen. Ich bin ein Zeichen davon, dass er Israeliten liebt. In Vers 2b bis 6 sagt er dasselbe von anderen. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift in der Geschichte des Elias sagt? Er zeigt jetzt, wie auch in Kapitel 9 und 10 immer wieder vom Alten Testament, dass es immer so war, wie es heute ist. Paulus ist bestrebt zu zeigen, dass das Evangelium in Gottes Handeln eigentlich nichts Neues hervorbringt. Es ist etwas Neues, in dem Gott hier ein neues Volk hervorruft, aber seine Art und Weise ist nicht anders, sodass er jetzt ungerecht wäre, während er vorher dann gerecht gewesen wäre. Kein Israelit kann also Gott bezichtigen und sagen, du hättest jetzt anders, du wärst in deinem Charakter verändert worden. Du bist ein anderer Gott geworden. Nein, Paulus predigt keinen anderen Gott als den, der im Alten Testament gepredigt wird. Wie ist es mit der Geschichte Elias? Wie er vor Gott auftritt wie der Israel. Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben. Und auch nach mir trachten sie, nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig bleiben lassen 7000 Mann. Und man kann sagen, Elia konnte schlecht mathematik, konnte schlecht zählen, aber er wusste ja nicht von diesen anderen. Welche dem Baal das Knie nicht gebeugt haben. Heute Morgen kam mir ein Gedanke, als ich noch einmal darüber nachdachte. Ich habe mir übrig bleiben lassen. Wunderbar. Es gibt ein neues Buch auf dem Büchermarkt von Werner Steu. Christen vor der Verfolgung. Ich will es lesen, ich habe es nur gesehen. Ich kann mir vorstellen, ungefähr, worüber er spricht. Immer wieder sagen sich Christen heute, wir könnten auch durch die Tiefen gehen, durch die unsere Brüder in China, in Russland und in anderen Ländern haben gehen müssen. Es ist gut möglich, einige Andeutungen gibt es dafür, sagen Christen heute, dass wir auch Verfolgung leiden könnten. Und dann, man fragt sich immer wieder, nicht wahr, könnte ich treu bleiben? Würde ich treu bleiben? Dies ist dein Trost. Gott sagt, ich habe mir übrig bleiben lassen. Menschen, die dem Baal nicht die Knie gebeugt haben. Das heißt also, Gott kann bewahren, wenn er will. Und wenn er das tun kann, dann will ich jetzt schon beten, dass er es dann tun wird. Hebräer 4, nicht wahr? Lasst uns hinzutreten mit Freimut, mit Freimütigkeit, damit wir Hilfe, damit wir Gnade haben auf die Zeit, wann uns Hilfe not sein wird. Wir wollen jetzt beten, dass Gott unsere Knie stark macht, dass wir sie vor ihm nur beugen und da aber sehr viel und dort nie vor den Baalen dieser Welt. Das können wir schon lernen. Und das wollen wir uns später wieder merken. Israel ist nicht verworfen als Volk, weil Gott immer einige Israeliten für sich als getreues Volk Gottes aufhebt. Also, wenn er einige im Volk bewahrt hat, dann kann man nicht sagen, dass Israel als Volk verstoßen worden ist. Also ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Wahl der Gnade. Wonach richtet sich die Wahl? Nach Gnade, das heißt, wer es annehmen will. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Also, es hat immer Menschen gegeben, die auf sich selbst und ihre Werke verzichteten und sich nur auf die Gnade Gottes warteten. So hat es Abraham getan. Er glaubte einfach. Er rechnete mit dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt, Gott hat ihn gerechtfertigt. Er wurde für gerecht gehalten. Das haben andere Männer getan. Wir haben einige Beispiele und die heben wir immer wieder hervor. David. Ein Mann, der erkennt, dass er in Sünden geboren ist. Er könnte Gott gar nicht zufriedenstellen. Er könnte gar nicht gerecht sein. Er wirft sich nur auf die Gnade Gottes. Und dort ist er geborgen. So wie Gott ihn geborgen hat, bewahrt hat, in den Höhlen, in den Gebirgen, so sieht er Gott auch geistlich als seine Burg, seine Sicherheit. Und andere haben es getan. Im Buch Daniel lesen wir davon. Daniel selbst, seine drei Freunde und auch andere haben sich auf die Gnade Gottes geworfen und wussten, dass sie dort bewahrt bleiben könnten. Sie haben ihre Knie nicht gebeugt vor Baal. Also Paulus kann ganz ruhig sagen, auch wenn es einen großen Teil von Israel gibt, der Gott ablehnt, das Volk als solches ist nicht abgelehnt worden. Gesichtspunkt 2. Wir haben also einen Teil Israels, der bleibt Gott treu, der rechnet mit der Gnade. Gott bewahrt diesen Teil. Paulus sagt, in unserer Zeit haben wir solche, ich bin einer von ihnen. In unserer Zeit haben wir Israeliten, die sind Gott treu geblieben. Aber es gibt noch andere Israeliten. Und jetzt spricht er von denen. Mit den anderen Teilen von Israel steht es schlecht. Und ich will jetzt 8 Punkte aufzählen, die von der schwierigen Lage dieses Teiles Israel sprechen. Der Teil ist sehr groß, ist der größere Teil Israels, so dass Paulus diesen Teil einfach Israel bezeichnet. Der größere Teil des Volkes ist nicht in der Gnade, ist anders bestellt. Wie ist es mit diesem Teil? Erstens, als Suchender steht dieser Teil außerhalb der Gnade Gottes. Vers 7. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auserwählten, das heißt der Überrest, steht in der Gnade, Vers 6. Eine Auswahl der Gnade. Was Israel als Volk, als Ganzes, der andere Teil sucht, hat er nicht erlangt. Diese Israeliten stehen nicht in der Gnade Gottes. Sie stehen unter dem Gericht. Aber es sind suchende Leute. Wir müssen also etwas vorsichtig sein. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir hier nicht zu schnell urteilen. Paulus nennt sie immerhin Suchende. Was Israel sucht. Und Leute, die bei Gott etwas suchen, sind nicht Leute, die alles, was Gott geben möchte, verachten. Sie haben dennoch einen gewissen Respekt vor den Gaben Gottes. Also sollten wir, die wir in der Gnade Gottes stehen, nicht zu schnell und zu scharf urteilen. Sie sind außerhalb der Gnade Gottes, aber es handelt sich immer noch um Suchende. Allerdings, wenn von Suchen die Rede ist, sagt Paulus, dann kann man nicht von gefunden haben sprechen. Sie haben es nicht erlangt. Wer sucht, gibt doch zu verstehen, dass er noch nicht gefunden hat. Und da ist es wertlos, sich auf Erwähltsein zu berufen. Israel sucht und sagt damit, ich habe es noch nicht gefunden. Also bitte, warum beruft ihr euch denn, könnt ihr sagen, ja? Warum beruft ihr euch denn darauf, dass ihr erwählt seid, wenn ihr immer noch sucht? Dann müsst ihr doch gefunden haben. Paulus macht das sehr praktisch. Zweitens. Jetzt gehen wir zu Vers 20. Dieser Teil Israels ist in der Tat ungläubig. Vers 20. Recht. Sie sind ausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Dieser Teil Israels glaubt Gott nicht, ist ungläubig. Und das ist eine schwerwiegende Anklage. Israeliten, die nicht durch Jesus Christus zu Gott kommen, sind ungläubige Menschen, trotz aller ihrer Gläubigkeit. Man möge sie gläubige Juden nennen, aber sie sind in Gottes Augen ungläubige Menschen. Es gibt nur eine Gruppe von gläubigen Menschen, die wirklich von Gott angenommen werden, und das sind die, die an Jesus Christus so glauben, dass sie mit ihm als ihren Stellvertreter rechnen. Und das sind Israelis, Israeliten nicht. Als Volk, als Überrest oder als größerer Teil. Drittens, dieser nicht glaubende Teil Israels ist nun insensibel gemacht worden. Vers 7b. Die Auserwählten haben es erlangt, die übrigen aber sind verstockt worden. Mit diesem Wort ist viel Missbrauch getrieben worden. Was heißt es? Das Wort bedeutet vom Grundtext her hart, insensibel werden. Nicht mehr porös, nicht mehr offen sein. Wir haben fünf Sinne an unserem Körper. Wir können schauen, normalerweise, hören, fühlen, schmecken. Wenn diese Sinne nun taub werden oder insensibel werden, wir haben verschiedene Wörter dafür. Wenn es der Sehsinn ist, sagen wir, dann wird man blind. Man kann nicht gut sehen. Wenn es die Ohren sind, dann sagen wir, wird man schwerhörig oder taub. Und wenn wir nicht mehr spüren können, nicht mehr tasten können, wir haben Schwielen an den Händen, ne? Dann können wir nicht mehr fühlen. Wir sind insensibel geworden. Es ist schlimm, wenn wir nicht mehr diese Verbindung mit der äußeren Welt haben. Das wurde mir einmal sehr plastisch, als ich begann, mein Gehör zu verlieren. Einmal in Frankreich, und ich ging zu einer Ärztin, und sie hat mich untersucht. Und dann hat sie das gezeigt, wie das ist. Man verliert dann den Kontakt mit der Außenwelt. Ich habe noch nie so genau darüber nachgedacht. Unsere Sinne sind tatsächlich der Kontakt mit der Umwelt. Mit dem Hören stellen wir die Umwelt fest, mit dem Schauen stellen wir die Umwelt fest, mit unserem Tasten, mit unserem Schmecken. Auf verschiedene Art und Weise stehen wir in Verbindung. Wir sind Gesellschaftswesen. Wir stehen in Verbindung mit der Natur und mit anderen Menschen. Und wenn wir nun insensibel werden, dann werden wir abgeschlossen, abgeschnitten. Nun ist es so, dass wir ja das Leben nicht in uns selbst haben. Wir brauchen diese Verbindung mit der Umwelt, um unseren Teil zum Leben der Umwelt, des Lebens der Umwelt beizutragen und damit die Umwelt uns nähren kann, damit wir von der Umwelt Nahrung und weitere Lebensbedingungen in Empfang nehmen können. Wenn wir jetzt insensibel werden, dann werden wir abgeschnitten. Leute, die nicht sehen können, denen muss geholfen werden auf andere Art und Weise. Die sind plötzlich unfähig, sich irgendwie durch die Gegend zu finden. Und wenn das auf allen Ecken so geschieht, bei allen fünf Sinnen, dann ist so ein Mensch sehr schlimm dran. Und wenn niemand sich seiner annimmt in Barmherzigkeit, dann verhungert er. Dann geht er runter. Das ist ein Gericht, wenn Gott das einmal so kommen lässt, dass Menschen insensibel werden. Aber das gibt es. Wenn man seinen Ruf nicht mehr hören will, die Ohren zuschließt, wie das Israel getan hat bei der Steinigung von Stephanus. Sie wollten nicht mehr hören und haben die Ohren zugedrückt und sind auf ihn losgestürzt und haben ihn gesteinigt. Wenn das so weit kommt, dass wir nicht mehr hören wollen, dann kann der Zeitpunkt kommen, wo Gott Ja sagt zu unserem Nein. Aber noch nicht das letzte Wort ist gesprochen. Es ist eine Insensibilität, aber es ist noch nicht das letzte Wort. Man muss dieses Wort mit Vorsicht genießen. Aber wir stellen fest, Israel ist insensibel geworden. Dasselbe finden wir in Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst klug, damit ihr nicht euch selbst klug dünkt. Dass Verstockung, sei es Insensibilität, Israel zum Teil widerfahren ist. Es ist relativ, aber es ist da. Viertens, Paulus spricht von dem Gefallensein Israels. Israel ist gefallen. In der Heiligen Schrift ist das ein Wort für Sündigen, sodass man weg von Gott kommt. Zum Beispiel Adam und Eva sind gefallen. Der Mensch ist ein gefallener Mensch. Er ist weggefallen von der Gegenwart Gottes. Er sündigt, er fällt aus dem Guten heraus. Verse 11 und 12. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei fern, sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Völker, wie viel mehr ihre volle Zahl? Hier ist schon anderes angekündigt, dass Hoffnung gibt. Aber inzwischen erfahren wir, dass Paulus das den Teil Israel, von dem er hier spricht, für gefallen hält. Ein Teil ist wieder aufgerichtet und hinaufgestellt worden in die Gnade Gottes und ein anderer Teil ist immer noch gefallen. Fünftens, Israel ist verloren, Vers 14. Ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und etliche aus ihnen erretten möge. Das Gegenstück von erretten ist verloren sein. Johannes 3, Vers 16 sagt Jesus zu Nikodemus, Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn schickte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, gerettet werden. Rettung und Verlorensein stehen einander gegenüber. Paulus sagt, Israeliten müssen gerettet werden. Und wenn sie gerettet werden müssen, dann sind sie verloren. Verloren heißt hier nicht, dass sie notwendigerweise verloren bleiben müssen, aber in ihrem jetzigen Zustand sind sie nicht in der Rettung, im Heil. Sie stehen nicht im Heil, sie stehen im Unheil. Und das ist ein schlimmer Zustand. Sechstens. Jetzt kommt ein Wort, das Vers 1 zu widersprechen scheint. Vers 15. Wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Paulus sagt, dieser Teil Israels ist verworfen. Und ich glaube, dies ist der Vers, den man allgemein in der Kirche und in der Theologie gebraucht hat, um zu sagen, es ist aus mit Israel als erstem Volk Gottes. Israel ist verworfen. Trotz des ersten Verses, wo Paulus, bevor er dieses sagte, beteuert hat, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Aber verstoßen oder verwerfen ist noch nicht verstoßen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Sonst könnte Paulus nicht beides sagen. Israel ist verworfen, Israel ist nicht verstoßen worden. Offenbar sind das zweierlei. Israel ist nicht weggestoßen worden in absolutem, endgültigen Sinne. Israel ist aber jetzt weggeworfen worden wie ein Instrument oder wie ein Gefäß, was man im Augenblick nicht mehr gebrauchen will. Das heißt aber nicht, dass irgendein Antiquitätshändler das nicht holen kann und je nachdem etwas damit anfangen kann. Es gibt ein schönes Büchlein von Dr. De Haan, Zerbrochene Dinge, lesenswert, wo er zeigt, was Gott überhaupt gebraucht in dieser Welt, muss zuerst zerbrochen werden. Krüge werden bei Gideon zerbrochen, damit das Licht gesehen werden kann. Jesus wird in seinem Körper gebrochen, dieses mein gebrochener, zerbrochener Leib für euch, wie das Brot am Abendmahlstisch gebrochen wird. Jesus wird gebrochen für uns zu unserem Heil. Die Heilige Schrift sagt, auch wir müssen gebrochen werden, wenn wir gebraucht werden wollen. Und Gott ist heute dabei, Israel zu zerbrechen. Verwerfen heißt im Augenblick nicht benutzen. Vorübergehend nicht benutzen. Es ist ein Zerbruchsprozess, aber es ist noch nicht das letzte Wort. Nun, unsere Zeit ist abgelaufen. Wir machen das nächste Mal Fortsetzung. Wir haben noch zweierlei hier zu sagen über diesen schlimmen Zustand. Aber wir haben schon angedeutet, dass Gott noch nicht das letzte Wort gesprochen hat. Es ist ein herrliches Wort, das Gott hier sagt. Und ich hoffe, dass es uns klar wird, was eigentlich Römer 11 sagt. Denn Römer 11 ist in der Tat sehr verschieden ausgelegt worden. Wir wollen uns Zeit nehmen dazu. Wir beten noch einmal. Noch einmal danken wir dir, Vater, dass unser Leben, unsere Zeit in deiner Hand liegt. Danke, Herr, dass wir mit David sagen können, meine Zeit liegt in deinen Händen. Danke, Herr, dass wir uns in deiner Hand geborgen wissen. Wenn wir dich widerstreben, willst du uns annehmen. Danke, Herr, dass deine Gnade ein Angebot für alle ist. Danke, Herr, dass du uns die Gnade gegeben hast, deine Gnade anzunehmen. Und dass wir zu denen gehören dürfen, denen Vergebung zuteil geworden ist. Und wir beten jetzt für diesen Teil Israels, der deine angebotene Gnade immer noch ablehnt. Danke, Herr, dass du noch nicht das letzte Wort gesprochen hast. Und hilf uns, Herr, so zu leben, und so dich zu ehren und zu lieben, dass dieses Israel gereizt werden kann, gezogen werden kann. Und nicht noch einmal unser Wege dich ablehnen wird. Herr, wir haben Israeliten um uns. Bring uns in Kontakt mit ihnen. Und hilf uns, Herr, ihnen irgendwie eine Hilfe zu sein. Früher oder später auf dem Weg zu dir. Segne das Zeugnis dieser Gemeinde. Segne uns alle. Danke, Herr, dass wir aus deinem Wort Trost und Mut schöpfen dürfen. Danke, Herr, dass wenn wir abtrünnig werden, dass wenn du uns verwerfen musst, dass du dann noch nicht das letzte Wort gesprochen hast und uns wieder aufheben willst und heilen willst. Und dich neu durch uns verherrlichen willst. Und das schenke, Herr, wo man dabei ist, den Mut zu verlieren bei der schweren Anfechtung. Schenke die Gnade zum Aufblick zu dir, das neue Hinhören auf deine Verheißung.